Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Das ist der Moment, wo ich traditionell einfach nur Hallo sage. Hallo.
Hallo.
Darf ich erfahren, wie du heißt oder verrät das irgendwas über dich?
Ich glaube, das würde schon sehr viel verraten.
Okay. Selbst der Vorname?
Mhm. Ja.
Okay, dann lassen wir das einfach mal so stehen. Und ich versuche jetzt herauszufinden, warum wir miteinander sprechen. Dazu gibt es so drei kleine Hinweise aus der Redaktion, die mich hoffentlich auf deine Spur bringen. Das hier wäre der erste Hinweis.
Home is where the heart is.
Etwas, wo ich nicht nur sagen würde positiv, sondern eher wohlig.
Ich sage immer, Bayern ist meine Heimat, Deutschland mein Vaterland und Europa meine Zukunft.
Vielleicht kann man Heimat mit Liebe vergleichen. Ist auch eine Gefühlsdeutung. Und das jetzt in einem Ministerium zu machen, das wäre völlig absurd. Also ein Ministerium für Liebe, dann lachen sich alle tot.
Aber ich glaube nicht, dass dies die Mehrheitsmeinung der Bevölkerung ist.
Okay, es geht um Heimat, es geht um Liebe. Mit Liebe haben wir hoffentlich alle irgendwie was zu tun. Ist Heimat für dich ein besonderes Thema?
Schon. Ja,
ich habe mich aktuell damit befasst.
So könnte man es sagen.
Du hast dich aktuell damit befasst. Das heißt, das ist kein privates Interesse oder kein zumindest vorrangig privates Interesse, sondern ein berufliches Interesse, was du am Heimatbegriff hast. Jetzt gab es da gerade eben das Ministerium für Liebe als Vorschlag. Bist du da irgendwie politisch unterwegs? Also bist du vielleicht eine Politikerin?
Nein, bin ich nicht. Ich habe mich mit dem Thema privat, beschäftige ich mich sowieso mit dem Thema und habe das Private quasi in eine Form gegossen, dass es öffentlich wird.
Weil du selber eine private Geschichte hast, bei der Heimat nicht so einfach zu definieren ist?
Ja, das könnte man so sagen.
Das ist der nächste Hinweis.
Hier stellt sich im Kleinen die Frage, die gerade viele Menschen im Land beschäftigt. Wer darf Deutschland Heimatland nennen? Die, deren Eltern zugewandert sind? Oder nur die, die schon immer da waren? Was für ein Land wollen wir sein?
Hast du selbst eine Migrationsbiografie, dass du dich privat mit dem Thema auseinandersetzt?
Ja, ich habe einen Migrationshintergrund.
Mhm. Ist das wichtig für deine Arbeit zum Thema Heimat?
Für das aktuelle Projekt, was ich vorhin beschrieben habe, ja. Ansonsten finde ich nicht.
Mhm. Wenn du dich nicht auf der politischen Ebene damit befasst, bist du denn sowas wie, wenn du jetzt auch das Wort Projekt sagst, Wissenschaftlerin? Also beschäftigst du dich vielleicht wissenschaftlich mit dem Heimatbegriff und vielleicht auch mit der Frage, wie sich der Heimatbegriff in den letzten, was auch immer, 50, 100, 150 Jahren vielleicht auch gewandelt hat?
Nein.
Schade. Der dritte Hinweis.
Ja, der Name und dann fragen, woher kommst du denn? Und dann quasi schon dieses, ne, aber woher kommst du wirklich, wenn ich schon weiß,
also, es wirklich, kommt? Das ist genau, immer toll. Ne? Jetzt sag mal wirklich.
Ja, ja, aber jetzt richtig.
Meine Eltern stammen aus Griechenland. Ich komme aus Hamburg. Bin also ein bisschen beides. Griechische Hamburgerin oder andersrum. Im Bürokratendeutsch Mensch mit Migrationshintergrund. Super, ne?
Okay, das war wahrscheinlich ein Ausschnitt aus dem, was du gerade als dein Projekt beschrieben hast.
Unter anderem ja.
Unter anderem ja.
Ja, es ist noch ein Zusatzprojekt. Soll ich dir jetzt noch einen Hinweis geben? Dann weißt du es.
Ich würde jetzt erstmal auflösen. So. Nein, ich würde, also meine Vermutung wäre dann jetzt, nachdem Wissenschaft und Politik durch sind und ich dich jetzt hier auch habe offiziell sprechen hören, dass du was mit Medien machst, also dass du wahrscheinlich Journalistin bist. Liege ich damit schon mal nicht total verkehrt?
Damit liegst du richtig.
Das klang so ein bisschen wie Fernsehen, du bist Fernsehjournalistin.
Ja, kann man so sagen. Ich muss selber gerade mal überlegen.
Was bin ich denn eigentlich nochmal? So, und das heißt, du hast wahrscheinlich eine Dokumentation zu dem Thema Heimat oder dem Heimatbegriff gemacht, was du eben als dein Projekt bezeichnet hast. Und das hier ist dann nochmal irgendwie etwas anderes, was sich mit dir und deinem so-called Migrationshintergrund beschäftigt.
Ich habe eine, ja, man kann sagen, ich habe eine Eigenstudie für mich selbst den Auftrag gegeben. Ich war Auftraggeber und habe am Ende auch für mich das Ergebnis gefunden.
Das klingt ganz spannend so. Kann ich noch mehr über dich herausfinden? Was glaubst du, da bin ich damit schon ganz gut? Reicht es, um mir einen Punkt zu geben oder ist es noch ein bisschen
Weißt du denn, mit wem du es zu tun hast?
Mit wem genau? Nee, das errate ich. Könnte ich das erraten? Das
heißt, du bist wenn eine Person, ich dir jetzt ich kenne, einen Hinweis geben würde, ja, danach wüsstest du es, glaube ich, ohne dass ich meinen Namen sagen würde.
Ich bin gespannt. Lass uns das versuchen. Es kann natürlich auch gewaltig gegen die Wand fahren.
Natürlich.
Ne?
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau.
Okay, ich hatte schon die Vermutung, dass ich diese Stimme irgendwo herkenne. Linda
yes.
Zervakis, richtig?
Das ist richtig.
Yay! Okay, mit dem Migrationshintergrund und der Stimme, dann konnte das auch nur so funktionieren. Ja. Da bin ich aber jetzt froh, dass das Ding nicht gegen die Wand gefahren ist. So, freut mich, dass wir miteinander sprechen. Jetzt bin ich noch gespannt, worüber wir denn sprechen, aber das können wir ja jetzt so ein bisschen abstecken, so ein bisschen vorgegeben. Durch die Hinweise ist ja das Thema Migrationshintergrund beziehungsweise Heimat. Mhm. Ich habe tatsächlich bei dir noch nicht über den Migrationshintergrund nachgedacht.
Das ist das schönste Kompliment, was man mir machen kann, weil mir ging es bislang eigentlich genauso, bis ich zur Tagesschau gekommen bin.
Tatsächlich? Das hat sich geändert, weil warum? Weil dein Nachname irgendwie heraussticht?
Ist, ja. Und es war tatsächlich so, als ich zu dem 20-Uhr-Team dazugekommen bin, hieß es auf einmal in den Medien, Linda Zervakis, die erste Tagesschausprecherin mit Migrationshintergrund. Und das war immer
ist
auch
das
so.
Ist das wirklich
dieses,
so?
Ja, wirklich. Deswegen, und ich habe genauso reagiert, wie du reagiert hast, so dieses, wen meinen die denn jetzt? Was habe ich? Ach so, ja stimmt, ja. Weil das vorher wirklich nie ein Thema war. Ich hatte nie Problem damit und war mir dessen gar nicht bewusst, dass ich den ja auch habe, weil ich einfach mich hier integriert habe, so gut, dass ich es selber nicht mehr merke, so ungefähr.
Mhm. Wollen wir zwei Worte über deinen Migrationshintergrund verlieren? Zervakis würde ich vermuten Richtung Griechenland.
Genau, das ist typisch griechisch. Meine Eltern sind beide Griechen, ich bin aber in Hamburg geboren. Und deswegen
das heißt, auf die Frage, wo kommst du denn her, würdest du sagen, na, aus Hamburg.
Ja, aus Hamburg, ne?
Du kannst das besser, okay.
Ja, also genau so ist es. Und also daran sieht man, ist das wirklich notwendig, frage ich mich. In meinem Fall müsste das vielleicht, ab wann macht das Sinn? Muss man das überhaupt noch dazu sagen? Weil es hat auch immer noch sowas von, hören Sie mal genau hin, weil die kann wirklich akzentfreies Deutsch sprechen, wenn sie sich anstrengt.
Toll. Respekt.
Oder? Oder nicht? Oder
wie hast du das gelernt?
Ja, Wahnsinn.
Du wirkst jetzt wie eine sehr ausgeglichene, fröhliche Person. Jetzt machst du den Job ja auch schon ein, zwei Tage, aber am Anfang hat dich das unter Druck gesetzt, dass die Medien geschaut haben. Ich meine, das ist ja eine riesen Aufmerksamkeit, die man an diesem Job bekommt. Ne?
Ja, das habe ich eher ausgeblendet und mich tatsächlich nur auf den Job konzentriert, um mit dieser Nervosität klarzukommen. Also man liest das und denkt so, okay, jetzt haben sie dieses Wort, kommt jetzt überall vor, da gewöhnt man sich dran, aber ich will es ja auch gut machen. Ich will es ja nicht verkacken. Deswegen habe ich mich halt dann, das habe ich dann eher vergessen und mich dann eigentlich eher auf die Sendungen konzentriert, weil das ist, wenn man kein Yoga macht und keine Meditation betreibt, dann wird so eine Viertelstunde echt zum Akt, dass du denkst, so jetzt gucken echt ein paar Millionen Leute zu. Die kann ich mir zwar bildlich nicht vorstellen, aber ich will mich natürlich in dieser Viertelstunde nicht versprechen. Und das setzt mich dann unter. Das war so mein Thema und das andere habe ich dann irgendwann ausgeblendet.
Ist das tatsächlich das, wovor man dann die größte, ich sag mal, Angst hat oder den größten Respekt hat, wenn man da um 20 Uhr sitzt und die Kamera angeht, bloß nicht versprechen?
Ja, also bei mir schon. Das ist dann echt so, wenn man sich verspricht, ist es so, oh Mann, so.
Kannst du das dann schnell wieder abschütteln oder denkst du dann die ganze Zeit noch drüber nach, wenn es in Minute 3 passiert?
Ja, dann, es ärgert mich schon und dann ist man halt, also wenn es gerade am Anfang passiert, ist man natürlich noch angespannter, weil man dann denkt, so, will man wenigstens den Rest der Sendung ordentlich hinbekommen. Wenn es dann eher lustige Versprecher sind, darüber rege ich mich nicht so auf. Also manchmal passiert es ja, dass ich irgendwie zwischen Zunge und Mund Vokal oder irgendwas einschleiche und denke, wo kommst du denn jetzt her? Also ich hatte das mal bei einer Meldung mit Erdogan, der Twitter abschalten wollte und hatte dieses Wort Twitter viermal drin und beim vierten Mal hieß es der Zugang zu Twitter. So ist mir so rausgerutscht, der Zugang zu Twitter. Ich so, oh, und dann fand ich leider selber echt lustig. Aber das war beim Einlesen, ist mir das überhaupt nicht aufgefallen, dass das eine Gefahr sein könnte. Also es gibt ja so Wörter, wo du schon vorher weißt, okay, da musst du gucken. Also auch so zum Beispiel Präsident Trump ist auch nicht so einfach. Wenn man müde ist, kann man nämlich auch gleich dieses Präsident Trump, weil bei Trump ja schon dieses Amerikanische ist, dass man halt Präsident auch schon so ausspricht. Das habe ich ganz oft so bei diesen amerikanischen, also Meldungen aus Amerika, dass du dann immer denkst, oh bitte, nicht jetzt schon das sondern bleib bei der Sache, bleib deutsch und dann kommt der Trump.
Und es ist ja auch echt keine so geile Uhrzeit zum Arbeiten eigentlich, ne? Also man gibt den ganzen Tag Vollgas und dann so langsam vor Feierabend musst du halt nochmal eigentlich liefern. So.
Genau. Genau, wenn alle anderen schön irgendwie mit Bierchen vor der Tagesschau sitzen, dann musst du halt parieren. Ne? Das ist halt, Augen auf bei der Berufsauswahl. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Deswegen bin ich kein Nachrichtensprecher geworden. Ich habe das mal versucht. Ich glaube, ich war der schlimmste Nachrichtensprecher Ernsthaft? In der Geschichte des Lokalradios, in dem ich war, weil ich immer Sätze anders angefangen habe, als sie auf dem Blatt standen und dann in diese Millisekunden in der Realisation, ich kriege diesen Satz nicht so zu Ende, wie er auf dem Papier steht, wirklich zu Stunden in meinem Kopf geworden sind. Und das hat mich so gestresst, das ist,
aber wieso hast du nicht einfach das gelesen, was da stand?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß es bis heute nicht. Vielleicht habe ich vorher zu viel freies Sprechen geübt. Ich weiß auch nicht. Was ist dein schönster Versprecher, wenn wir gerade darüber sprechen?
Also das war schon einer mit der schönsten und ich hatte gar nicht so viel, oder ich erinnere mich gerade nicht so dran. Was hatte ich denn noch? Ach, Pep Guardiola ist mir nicht über die Lippen gegangen. Der ehemalige, dann ist mir wirklich Pep Guardiola.
Ja,
so gefangen
mein Gott.
In diesem oh my God.
Nochmal von vorn.
Ja, wirklich.
So, erlaubst du dir dann zu lachen über dich?
Ja.
Also ist das dann ein Moment, wo du lächeln darfst auch? Also ich weiß nicht, gibt es da irgendwelche Regeln?
Wir hatten das neue Studio und ich habe vergessen, dass am Schluss gibt es von der einen Kamera nochmal so eine Schlussfahrt, so eine totale über das Studio. Das gab es früher im alten Studio nicht. Und ich habe mich so über Pep Guardiola geärgert, dass ich die Zettel nehme und mir vors Gesicht haue. Und das sieht man alles noch, weil diese Totale halt noch an. Ich so, nein. So, und das war, also mehr ging nicht an dem Tag.
Aber deswegen habe ich eben nach den Versprechern nochmal so gefragt, weil ich kann mir irgendwie vorstellen, dass es so eine Million von Sachen gibt, die irgendwie schlimmer sind als Versprecher. Irgendwie so dieser Klassiker, weiß ich nicht, Horst, wer auch immer in Washington, kannst du mich hören? Nee, was? Hallo? Oder sie erzählt dann gerade noch, was zum Mittag gab zum Einsprechen und es ist alles drauf und so. Also diese ganzen Technikdinger oder ich gucke irgendwie dann doch in die falsche Kamera oder der Teleprompter raucht ab oder all solche Dinge. Ja. Das würde mir viel mehr Angst machen als so ein Versprecher.
Ja, ich hab ja selten Schalten. Also das ist dann, glaube ich, eher als Außenreporter. Es gab auch mal Udo Lilischkis, der vor der Schalte noch direkt seine Zigarette durchgezogen hat und immer dachte, so, er war noch nicht zu sehen und irgendwie nochmal dran zog und so. Und dann so, oh, und so wegschnippen. Ja. So, oh, ich habe ja gar nichts gemacht, nichts gesehen. Herrlich. Aber ja, das schön. Ist es ja, das kommt ja dann beim Zuschauer auch gut an, weil die sich freuen und sie sehen es, A, es ist live, B, sind wir alles ganz normale Menschen und es kann halt immer passieren.
Dann noch der letzte Lieblingsversprecher bei uns jetzt letztens bei mir im Radio, da sind zwei russische Kosmonauten in einer Sojakapsel. Russische Kosmonauten in einer Sojakapsel gelandet, hat der Nachrichtenkollege gesagt, hat es gemerkt, hat es nicht verbessert, musste aber auch noch zwei Meldungen lesen. Das war sehr interessant.
Ja, das ist mit dem Prusten. Aber das waren fast schlimmere Versprecher damals beim Radio, wo ich gearbeitet habe. Ich habe immer in Kombi mit einem Kollegen gearbeitet und wir mussten dann immer Korrespondenten ansagen, Reporter, die überall auf der Welt verteilen. Und irgendwann hatten wir die Animal-Sendung. Es war Thorsten Huhn drin, es war Peter Mücke drin und ich konnte nicht mehr. Und es ging nicht mehr. Und es gab keinen ersichtlichen Grund, warum wir lachen. Aber wir beide wussten warum, weil es halt nur Tiernamen waren.
Ja, und wenn du da einmal drin hängst, da wieder rauszukommen, das ist, ja. Also das ist so, da sind wir schon irgendwie ein Stück weit, bevor wir dann irgendwann endlich dann auch mal zu deinen Projekten kommen, die jetzt hier schon mehrfach angesprochen worden sind. Aber das ist so dein Werdegang. Du hast Radio gemacht und bist dann ins Fernsehfach gewechselt und hast dann irgendwann die Tagesschau auch als Ziel gehabt oder ist so passiert?
Naja, also in dem Moment, wo man quasi in diese Nachrichtenschiene rutscht, ich wollte ja damals auch eher moderieren, weil ich dachte, oh nee, Nachrichten, ich will auch eine coole Moderatorin werden. Und mein Chef damals so, ja, aber du hast einfach die perfekte Nachrichtenstimme, die ist schön sonor und so, mach mal erstmal Nachrichten. So, und dann ging das immer so weiter und dann bin ich beim NDR gelandet und dachte so, naja, wenn wir jetzt schon Nachrichten machen, das wäre ja schon echt ein Traum, da mal zu arbeiten. Und dann kam Genie X vorbei und zack.
Nicht so Genie einfach X, ja, ist
Genie,
das.
Weißt du, Genie aus der Buddel, aus der...
Ja, ja, oh genau. Gott. Zack, zack, einmal.
Zack, zack und dann war das so. Nee, also mehr oder weniger, mich hat dann ein ehemaliger Kollege vom Radio, der dann schon bei Tagesschau 24, was früher eins extra war, hat er gearbeitet und meinte, du, wir haben ein Casting, willst du mal mitmachen? Und da habe ich schon bei so einem Regional, auch vom NDR, bei so einem in Schleswig-Holstein, bei dem Regionalsender gearbeitet und habe dort dieses Abendmagazin gemacht, habe da auch Nachrichten gemacht. Also das heißt, die Klamotten hatte ich schon mal.
Sehr gut. Ihr werdet da nicht ausgestattet etwa? Das gibt's doch gar nicht.
Ja, aber früher musste ich mir die selber kaufen. Inzwischen gibt es quasi ein Budget und davon muss man sich dann die Sachen kaufen. Also zusammen mit einer Kostüm.
Du kaufst selber?
Ja, ich kaufe das selber zusammen mit einer Kostümfrau vom NDR, also Kostümberaterin, mit der gehe ich dann. Das sind dann immer diese Tage, wo man dann 5 Stunden in der Stadt ist, wo man im ersten Moment denkt, wow, 5 Stunden shoppen, juhu. Aber dann halt ja immer nur dieses, also Blazer, Kleidchen, Blusen und spätestens so in Stunde 3 denkt man so, boah, ich will nicht mehr, komm, lass einpacken und irgendwie im Sender anprobieren und dann wieder zurückgeben kauf zur Not.
Kauf den Rest halt so, du weißt ja, dunkel, so, Blazer, genau. Irgendwas, ja. Bluse.
Und da musst du aber gucken, wie ist der Stoff vor der Kamera, geht das, flackert das, ist es zu hell, ist es zu grell, sitzt es, sieht man aus wie eine Wurst oder nicht, also das gehört ja irgendwie alles dazu und das vergisst man dann immer im ersten Moment, wenn es heißt, lass mal 5 Stunden shoppen gehen.
Dann, wo wir schon mal beim Fernsehen und abseits oder jenseits der Tagesschau sind, was sind denn jetzt die Projekte gewesen, die hier noch so im Raum stehen? Also das eine Projekt, das sich mit Heimat auseinandersetzt, wenn ich das richtig sehe.
Genau, das war mein Podcast, also die erste Staffel davon, Gute Deutsche heißt der, wo ich mich mit prominenten Menschen über deren Migrationshintergrund unterhalte. Und ich wollte einfach mal diese Schwere aus diesem Thema nehmen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, wenn ich abends den Fernseher einschalte und eine dieser Politik-Talkshows sehe, dann hat man ja das Gefühl, okay, wir können es gleich alle begraben, weil es ist ja irgendwie eine Invasion von Migrationshintervordergründen, das hält man ja nicht aus. So. Und ich habe einfach gedacht, so, wir nehmen jetzt Prominente, um auch mal zu erzählen, wie sind die hier angekommen. Also zum Beispiel eine Paulina Roginski, dass die aus Russland angekommen ist und die halt immer dadurch aufgefallen ist, weil sie halt immer aussah wie ein Knallbonbon, weil ihre Mutter gesagt hat, wenn du auf den Kindergeburtstag gehst, musst du dich halt schick machen, hatte Schleifen im Haar und viel zu großes, übertriebenes Geschenk, weil man das halt in Russland so macht. Die erzählt, dass sie das erste Mal Scheiblettenkäse in der Hand hatte und es mit Plastik gegessen hat und dachte so, wie kann man sowas essen, weil sie das nicht kannte. Also so solche Sachen, dieses, um auch zu zeigen, hey, die hatten auch ihre Schwierigkeiten, was war der Schlüssel bei denen, wie haben die sich integriert? Hatten die mehr deutsche Freunde oder nicht? Es geht halt aber auch um kulinarische Dinge. Also wenn man sich über Syrien unterhält, das haben die meisten Menschen wahrscheinlich Krieg und Bomben im Kopf. Aber dass man vielleicht über Gerüche oder über Gerichte spricht und so weiter. Und dadurch dieses ganze schwere Thema eine Leichtigkeit bekommt, weil man das dann vielleicht eher als Bereicherung sieht. Also das war zumindest so ein bisschen mein Ziel. Und das andere ist, dass ich ein Buch geschrieben habe, das Etsikietsi heißt. Das ist ein griechisches Wort und das steht für Solala oder so und so. Solala insofern, weil ich schon viele Etsikietsi-Momente in meinem Leben hatte. Und so, ich bin halt so, wenn du mich als Getränk beschreiben würdest, bin ich halt Mezzomix. Also ein bisschen Deutsche und ein bisschen Griechin. So. So, darüber habe ich, also da habe ich ein Buch geschrieben, weil meine Mutter irgendwann ein mir ein Tagebuch in die Hand gedrückt hat und meinte so, guck mal, ich schreibe jetzt auch Bücher, Linda.
Ja, geil.
Okay, Mama. Okay, und dann habe ich mir das durchgelesen. Dann hat sie, das war tatsächlich sehr rührend, weil sie über ihre Kindheit geschrieben hat in Griechenland, über ihre verpassten Chancen im Leben und warum sie dann halt letztendlich nach Deutschland gegangen ist. Und wir machen zusammen eine Reise, um einfach erstmal so, wie so eine Art Mutter-Kind-Kur und einfach nochmal genauer hinter diesen Griechenland-Vorhang zu gucken. So, was bin ich denn? Was davon ist eigentlich an mir? Und was bin ich denn jetzt eigentlich? Mit dem Ergebnis?
Das,
ich weiß es nicht.
Schade, ich streiche diese Frage wieder aus meinem geistigen Zettel. Aber lass mich noch kurz vorher fragen, vielleicht bevor ich sie doch stelle. Das heißt, du durftest in ein Tagebuch gucken, was deine Mutter geschrieben hat, was ja eigentlich sonst eine sehr private Angelegenheit ist.
Ja, man darf, glaube ich, nicht vergessen, ich hatte nie so viel Zeit mit meiner Mutter, also auch meine Geschwister nicht, weil wir ja einen Kiosk hatten. Also meine Eltern waren klassische Gastarbeiter und irgendwann, als ziemlich viele Maschinen entwickelt worden sind, waren diese Menschen an den Fließbändern ja überflüssig. So. Und für meine Eltern war klar, weil dann schon zwei Kinder hier in Deutschland waren, so, nee, jetzt zurückgehen wäre irgendwie auch doof. Wir machen uns selbstständig. Und natürlich war als erster Plan so, wir machen ein Restaurant auf und wir schon so, oh Gott, das müssen wir irgendwie Tag und Nacht, da können wir Schule uns abmelden. Und dann kam aus heiterem Himmel dieses Angebot, einen Kiosk zu übernehmen. So eine Art, also so eine Trinkhalle, wie man halt so sagt. So. Und der hatte jeden Tag von 6 Uhr morgens bis 21 Uhr auf.
Das geht ja fast noch.
Ja, es sind ja nur 15 Stunden.
Ja, ich meine, ja, 21 Uhr, ne? Also das ist
ja kann zu den ja auch heutigen Spätis so. auf jeden Fall. Das war damals schon. Aber halt mit drei Kindern zu Hause, glaube ich, dann schon nicht mehr so einfach und so lustig. Zumal dann mein Vater gestorben ist, als ich 14 war und meine Mutter diesen Laden übernommen hat. Und die war faktisch nicht mehr da, weil sie halt immer in diesem Laden war. Deswegen hatten wir wenig Zeit, miteinander zu sprechen. Also ich kannte so ein paar Geschichten und ich hatte das Gefühl, dass sie das auch nochmal nachholen wollte und deswegen dieses Tagebuch auch geschrieben hat.
Aber das heißt, du bist dann wahrscheinlich mehr oder weniger zumindest ein Teil deiner Kindheit, Jugend in einem Kiosk aufgewachsen. Ja,
kann man so sagen.
Ja, also wie ist das so? Also man hat ja so eine, also ich weiß nicht, ob man, also ich habe so eine romantisch verklärte Vorstellung, jetzt mal abgesehen von diesen Horror-Arbeitszeiten, wenn man das alleine machen muss, von diesem Gefühl, in einem Viertel dazuzugehören, eine Institution zu sein, Leute zu kennen, so auch Bestandteil im Leben von Leuten zu sein. Irgendwie stelle ich mir das auch ganz schön vor, so ein Angelpunkt zu sein im Viertel.
Ja, also das war so ein bisschen die Schule fürs Leben. Also das, was Besseres, das ist wie so ein Bootcamp, in dem du warst und danach so mit 18 oder mit Abi in der Hand so und jetzt geh raus und da war so, ja, sorry, ich kenne schon alles, also mich schockt jetzt nichts mehr. Mal gucken, was jetzt aus mir wird. Das war dann eher so meine Aufgabe, die mir bevorstand. Aber so dieses, oh, die große, weite Welt wartet auf mich, war so, wovon redest du? Was willst du wissen?
Gab es irgendwann mal den Gedanken, vielleicht doch nicht rauszugehen in die große, weite Welt und da zu bleiben, wo du bist?
Ein bisschen bin ich ja. Also letztendlich bin ich ja. Ich bin ja nie aus Hamburg weggegangen, weil ich meiner Mutter auch, also ich habe bis zum 28. Lebensjahr da mitgeholfen.
Ach was, okay.
Ja, und ich konnte dadurch nicht, also ich wäre auch gerne nach der Schule irgendwie ein Jahr ins Ausland gegangen oder hätte woanders studieren wollen und so. Ich hätte in Berlin studieren können, das habe ich dann aber nicht gemacht, weil ich dann halt nicht für meine Mutter hätte da sein können. Und deswegen bin ich immer in Hamburg geblieben und habe dann da gesagt, so, ich mache jetzt aber hier alles, was mir Spaß macht, um am Ende aussieben zu können, was möchte ich denn jetzt eigentlich machen. So. Und das war der Deal zwischen meiner Mutter und mir. Und habe ihr gesagt, so, du bitte nicht reinquatschen, vertrau mir, es wird schon. Gleichzeitig aber selber die Hosen gestrichen voll, weil völlig planlos und trotzdem irgendwie immer was gemacht. Aber so dieses, nee, jetzt mach was, also das hätte mich wahnsinnig genervt. So, jetzt mach doch mal eine Ausbildung zur Bankkauffrau oder was. Oh nee, da wäre ich eingegangen.
Was hast du denn probiert, bis du das geworden bist, was du geworden bist?
Ich war Werbetexterin. in einer ziemlich großen, renommierten Agentur. Also da bin ich über ein Praktikum reingeraten und direkt nach der Schule. Und die haben irgendwie ein Talent in mir entdeckt und haben gesagt, so, pass mal auf, wir haben jetzt hier folgenden Kunden anstehen. Denk dir doch mal was aus für die Präsentation und dann gucken wir weiter. Und dann haben wir diesen Kunden gewonnen. Es sind tatsächlich auch zwei Ideen mit in diese Präsentation gekommen. Und dann hatten die quasi Kapazitäten, um mich als Junior-Texterin einzustellen. Das habe ich, glaube ich, insgesamt zwei oder drei Jahre gemacht und habe dann aber so gemerkt, nee, ich möchte tatsächlich so Richtung Fernsehen und irgendwie habe ich mich aber nicht sofort getraut und habe danach ein Praktikum beim Radio gemacht und anschließend volontiert, aber auch völlig planlos. Mhm. Also das stand halt aus, wir machen Praktikum, aber danach war noch nicht klar. Und dann wäre ja schön, wenn das irgendwie mit so einem Volontariat klappt, aber was eigentlich, wenn nicht? Naja, und dann hat das geklappt und so ging das dann quasi irgendwie immer weiter.
Also gar nicht so viel abseits des Weges gemacht.
Ja, aber immer,
eigentlich war es relativ straight, ohne dass du es geplant hättest.
Aber ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich hatte oder gefühlt war ich immer umgeben von so Mitschülerinnen und Mitschülern, die so ganz klar wussten, ich studiere BWL, ich studiere Medizin, ich mache das und das. Mein Vater hat die und die Firma, die werde ich irgendwann übernehmen. Also da waren eigentlich standen da schon sehr viele Pläne immer im Lebenslauf so vorab und das hat mich immer wahnsinnig beeindruckt und aber gleichzeitig auch Angst gemacht, weil bei mir war nur klar, also jetzt so ein Kiosk für immer, weiß ich nicht, glaube nicht.
Vielleicht auch nicht, ja. Ja, ich weiß ganz genau, wovon du redest und auch von welchen Menschen du redest und auch ich sag mal, mein Lebenslauf ist eher krumm und ich glaube, das haben viele, viele Medienschaffende irgendwie gemeinsam, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass da so eine Rolle von Zufällen, eine Reihe von Zufällen eine Rolle spielt am Ende. Ne?
Ja.
Und dann hinterher du auch nicht viel mehr sagen kannst auf die Frage, wie bist denn du da jetzt hingekommen, als wie du es gerade schon gesagt hast. Naja, mich hat jemand gefragt und dann habe ich ein Casting gemacht und dann habe ich die Tagesschau moderiert. So, ja, keine Ahnung, ist halt so passiert.
Ja, genau.
Klingt halt irgendwie total einfach.
Ja, genau.
Lass uns aber vielleicht auch nochmal einen Moment auf diese Reise gehen, weil da sind wir irgendwann mal abgebogen in Richtung Kiosk, auf deine Reise, auf die Reise mit deiner Mutter. Mhm. Was habt ihr denn da so erlebt?
Ja, also überhaupt mit meiner Mutter zu verreisen ist immer schon insofern lustig, weil sie in Griechenland dann anfängt, auf Deutsch zum Beispiel Kaffee zu bestellen. Ich so, Mama, ganz kurz, wieso? Mit Zucker. Wenn kein Zucker drin, dann nix Kaffee. Ich so, ja, aber überleg nochmal, in welchem Land sind wir? habe ich völlig vergessen. So. Also das ist irgendwie, weiß ich nicht, als würde man einen Knopf drücken und sie kriegt den nicht wieder zurückgedrückt. Das ist total lustig. Und dann haben wir im Zuge dessen, sind wir in Peloponnes gewesen, Mani, das ist halt einer der Finger. Der vier Finger, die da reinragen und sind zufälligerweise an dem Strand gewesen, wo Nikos Kazantzakis, das ist der Erschaffer von, Gott, wie sagt man, der Erfinder von Alexis Sorbas. also diese ganze Geschichte hat er da quasi an der Bucht, wo wir waren, aufgeschrieben und den auch kennengelernt und so weiter. Und das fand ich so, das gibt es doch irgendwie gar nicht. Jetzt fahre ich irgendwie einmal nach Peloponnes und dann gleich sowas. Also dann gleich den griechischen Klassiker. Plus, wir können ja nicht einfach so nach Griechenland fahren, ohne dass wir der Familie in Griechenland Bescheid geben. Denn wenn sie das im Nachhinein herausfinden, dann sind wir einfach dran. Also haben wir uns gemeldet. Dann war gleich so, ja, die Tochter deiner Cousine, die heiratet, kommt doch vorbei. So, griechische Hochzeiten. So, es war noch vor Corona, sage ich gleich. So unter 1000 läuft da nichts. Das war jetzt aber tatsächlich 1000 Leute. Unter 1000 Leute läuft da gerne nichts. Und das waren in diesem Fall 250, was ich auch schon beeindruckend fand. Ja. Und also erstmal wieder so ein Ritual wie Hochzeit mitzubekommen, was mir hier in Deutschland immer eher Angst macht, weil ich weiß, okay, erst Kirche, dann sehr viele Lieder. Also ich bin ja griechisch-orthodox groß geworden und da muss man nicht so viele Lieder singen wie in der evangelischen Kirche oder der katholischen Kirche. Und ich finde die meistens immer sehr traurig. Also vielleicht sind die, natürlich sind die im Griechischen auch so, aber ich verstehe oft das meiste nicht und bin eh durch den Weihrauch ganz gut benebelt. So, und das finde ich immer ganz schön. Und da und die Kirchen sehen halt auch anders aus. Die sind ja vollgepackt mit Ikonen und so. Und die evangelischen Kirchen sind ja doch ein bisschen spartanisch eingerichtet.
Ja, da ist nichts. Ja.
So, und dann erinnere ich mich, war ich irgendwann mal auf so einer Hochzeit, wo auf der Orgel dann Silbermond angespielt wurde, so mit "Du bist das Beste, was mir je passiert ist", wo ich so dachte, okay, jetzt können wir jetzt schon Schnaps haben? Ach, wir sind auch in der Kirche, okay.
Es widerspricht sich meiner Meinung nach nicht, aber gut, das ist eine andere Frage.
Ja, so. Dann gibt es Spiele und dann nochmal eine Rede, mal wieder Essen, Rede und dann ist man irgendwann so betrunken, dass man noch ein bisschen tanzen, dann geht man halt irgendwann. So, griechische Hochzeit ist, es steht eine Flasche Wein da für 6 Personen und jeder trinkt 0,1, dann wird gegessen, dann werden die Tische zur Seite geschoben und dann wird getanzt und zwar durchgängig und zwar auch generationsübergreifend, vom kleinen Enkelkind bis hin zur Urgroßmutter. Alle sind dabei, schön mit Hand anfassen und die ganze Zeit, also Rembetiko und wie sie alle heißen, diese ganzen Lieder. Und das fand ich total beeindruckend. Da ist keiner besoffen am Ende. Und die feiern halt einfach dieses Fest und singen zu jedem Lied, griechischen Lied mit uns. Also es ist echt so, wow. So. Und das fand ich total beeindruckend. Und wir haben dann noch meine Tante besucht in Thessaloniki, von der wir nicht wussten, ob die noch lebt, weil sie kein Telefon mehr hat. Das hört sich jetzt, dann denkt man auch so, auch wieder so typisch griechisch kompliziert. Habe ich auch zu meiner Mutter gesagt, so ja, dann ruf doch irgendwie mal den Sohn an. Ah nee, da machen die sich ja auch so. Also es, wenn man das jetzt so sagt, denkt man so, worüber redet ihr? Und ich glaube, jeder... Vielleicht jeder Grieche oder Griechin oder Italienerin oder Italiener, die wissen, glaube ich, sofort, wovon ich spreche. Also diese Tante hat halt kein Telefon mehr, weil sie öfter mal hier wie bei Aktenzeichen XY beklaut wurde. Also da haben sich halt so Nepper, Schlepper, Bauernfänger gemeldet und gesagt, so, wir kommen heute und lesen das Wasser ab. Und sie so, ja, okay. Mhm. Und dann kamen die. Der eine hat dann so getan, als würde er das Wasser abstellen und abmessen und der andere hat halt nach Geld gesucht und die wurde regelmäßig beraubt. So. Okay. Und dann sind wir halt vor Ort gefahren und haben die dann auch mit besucht. Und dann war das irgendwie insofern ganz schön, weil ich so alle meine Pappenheimer da zusammen hatte und gemerkt habe, so ja, ich bin denen doch schon sehr ähnlich. Und zu sehen, so ja, also das, weil das war ja nun "Auf der Suche nach meinen Wurzeln" ist der Untertitel. Und das Schöne ist einfach, ich habe einfach gemerkt, es ist gut so, wie es ist. Ich bin froh, dass ich beides habe. Ich bin auch froh, dass ich 2 Pässe habe, weil das genau widerspiegelt, wie ich mich fühle. Ich fühle mich weder nur deutsch oder nur griechisch. Ich bin wirklich beides. Ich liebe Deutschland, weil ich hier groß geworden bin, weil ich dieses System kenne, weil ich die Art und Weise mag. Und genauso ist es so, wenn ich in Griechenland aus dem Flugzeug steige, dauert das keine 45 Sekunden und ich bin sofort eins, wie so eine Steckdose, wie so ein Stecker, der in die Steckdose geht, so boom und so, und ich weiß Bescheid. So, das habe ich, wenn ich nach Spanien fahre oder so, habe ich das nicht sofort. Da brauche ich so einen Tag, um mich zu, ja, um warm zu werden mit dem Land, und das ist, geht in Griechenland sofort. Und das ist irgendwie auch da wieder, warum muss ich mich denn entscheiden? Warum kann man nicht einfach akzeptieren, dass ich tatsächlich beides bin?
Was ist dann der Umgang mit dem Begriff Heimat für dich? Ist der in irgendeiner Art und Weise für dich wichtig?
Heimat habe ich für mich weiter definiert. Also früher habe ich immer gedacht, das muss ein Ort sein. Ich finde, das können auch bestimmte Gefühle sein, die so ein Heimatgefühl auslösen. Bei mir ist es definitiv Hamburg. Also es ist die Stadt, in der ich geboren wurde, in der ich aufgewachsen bin und in der ich immer noch lebe. Das ist für mich Heimat. Heimatgefühle entstehen aber, wenn ich in Griechenland bin. Das ist auch irgendwie ein Stück Heimat, obwohl ich da nie länger als 6 Wochen gelebt habe. 6 Wochen, weil große Ferien in den Sommerferien. Und ich merke einfach, dass ich das wahrscheinlich später, wenn ich nicht mehr arbeiten sollte, weil ich dann in Rente bin oder so, dass ich das, was ich nach der Schule nicht machen konnte, mein Austauschjahr, dass ich das dann in Griechenland mal mache. Ich möchte dieses Land einfach nochmal so entdecken, für ein halbes Jahr oder für ein Jahr, keine Ahnung, um dann auch mal zu sehen, so ja, könnte ich da überhaupt leben oder nicht? Und was ist denn eigentlich noch viel griechischer in mir, als ich eigentlich dachte? So, also mich selber dann nochmal auf so eine Reise ja, in meine Unterwelt.
Ob man das will, wenn du das so sagst.
Ja, das bleibt mir überlassen. Das wird an dieser Stelle nicht verraten.
Sehr wohl. Was du uns vielleicht noch verraten kannst, ist, wie das dann gewesen ist, mit deiner Mutter unterwegs zu sein, von der du ja, wie du eben geschildert hast, früher gar nicht so viel mitbekommen hast, beziehungsweise nicht die Gelegenheit hattest, dich intensiv mit ihr auseinanderzusetzen, weil sie immer weg war oder beziehungsweise immer im Kiosk gestanden hat. Hast du sie dann nochmal neu kennengelernt oder irgendwas von ihr gelernt, was du vielleicht bis dahin verpasst hast oder so?
Nee, ich habe einfach auch da gemerkt, wie viele Parallelen wir haben. Also dieses Durchsetzen, die hat einfach einen Willen und ist so, was die alles geschafft hat. Also die hat so eine Durchsetzungskraft. Und dafür bewundere ich die einfach. Und zu sehen, so in welcher Freiheit man heutzutage lebt. Meine Mutter wollte damals, die war eine super gute Schülerin und hätte auf die weiterführende Schule gehen können, sprich in die 7. Klasse. Die Grundschule geht in Griechenland bis zur 6. Klasse. Und das hat ihr Vater ihr aber verwehrt, weil er gesagt hat, nee, dann müsstest du ja ins Nachbardorf, aber du hast ja noch einen jüngeren Bruder und dein Bruder ist ja quasi mehr wert als du. Also Töchter waren damals, so habe ich im Buch zumindest so geschrieben, so viel wert wie männliche Küken. Das hört sich krass an, aber ja, es war tatsächlich so. So, also wurde halt alles in diesen jüngeren Bruder investiert und der hat sich aber aus Schule nichts gemacht. Das war Punkt 1, schon mal Chance verpasst. Dann hat sie ihre Schwester in Thessaloniki besucht und die wiederum hatte einen Freund, der auf eine Schauspielschule gegangen ist. Und der hat mitbekommen, dass meine Mutter da ist, meinte so, komm doch mal mit, ich nehme dich da mal mit. Und dieser Lehrer hat in ihr ein Talent entdeckt und hat ihr dann am Ende sogar für einen Film eine Rolle angeboten. Und das musste sie natürlich auch mit ihrem Vater absprechen, der dann gesagt hat, so, sag mal, tickst du noch richtig? Was soll denn das Dorf von uns denken? Nord, so, du heiratest jetzt, du, so. Und da war so, nee, dann gehe ich lieber nach Deutschland und werde Gastarbeiterin für 1-2 Jahre und ist dann halt geblieben. Und was diese Frau, also ohne Integrationskurse, ohne Deutschkurse, ohne irgendwie, also auch mit dieser Geschichte schon so zweimal richtig Niederschläge erfahren zu haben, was die trotzdem geschafft hat, das ist einfach bewundernswert. Und das habe ich so ein bisschen auch von ihr. Also dass ich jetzt vielleicht auch so ein bisschen der verlängerte Arm bin ihrer Träume, so dass die, dass sie ihr das zumindest das Gefühl geben kann, komm mal, es war nicht umsonst, dass du hier warst. Aus uns ist allen was geworden. Also auch meine Brüder sind, haben gute Jobs und müssen keine Not leiden. Ich habe jetzt noch diesen Zusatz, so man kennt mich. Also und das macht sie vielleicht dann auch nochmal stolz. Und ich kann ihr so ein bisschen was zurückgeben, so von diesen ganzen Strapazen, die sie in ihrem Leben hatte, durch dieses, sage ich jetzt mal, Prominentsein. Ist das für sie, glaube ich, nochmal so dieses Wow, meine Tochter irgendwie, griechisches Gastarbeiterkind, spricht die Meldung in der Tagesschau. Das so erzählt sie mir das. Und das ist irgendwie ganz rührend gewesen, das nochmal zu sehen, weil sie auch meinte, so ja, meine Träume durfte ich nicht leben und es ist einfach schön zu sehen, dass ihr Träume hattet und die tatsächlich verwirklicht bekommen habt.
Was hat sie über das Buch gesagt, als es dann fertig gewesen ist?
Das war ganz lustig. Also ich hatte natürlich wahnsinnig Angst, weil ich so dachte, oh, wenn sie jetzt Nein sagt, jetzt wo die Lektorin alles durchgegeben hat, so dann, was mache ich denn dann? Und dann war es ganz süß, weil sie sagte so, ja, Linda, ist schön, aber ganz schön viel über mich. Und ich so, ja Mama, wenn man jemandem ein Denkmal setzen möchte, dann muss man auch über dieses Denkmal schreiben. Ah ja, okay, na gut.
Ach schön, also alles in Ordnung.
Alles in Ordnung, Gott sei Dank, ja.
Wir machen jetzt mal einen kurzen Break an dieser Stelle und folgen einer Tradition, die wir hier sonntags immer durchführen. Das ist das Spiel vom Pferd, unser Wahr- oder Falschspiel. Dazu bekommst du jetzt gleich drei Geschichten zu hören und wie du dir vielleicht beim Titel schon denken kannst, nicht alle stimmen. Um es genau zu nehmen, eine ist falsch und dein Job ist es herauszufinden, welche die falsche Geschichte ist. Und in der Regel haben die irgendwie mit unserem Gast, mit unserer Gästin zu tun. Was das ist, das verrät er jetzt Stefan Beuting aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion.
In den Medien, im TV, läuft ja eigentlich alles immer super kontrolliert. Rotlicht an und jetzt darf nichts mehr schiefgehen. Es klappt nur leider nicht immer. Das Schöne daran, wenn mal was Unvorhergesehenes passiert, dann wird es meistens lustig, peinlich oder sogar rührend. Drei Geschichten von TV-Pannen. Zwei sind tatsächlich so passiert, aber eine nicht. Die ist vom Pferd. Und du, liebe Linda, darfst raten, welche.
Hä?
Wirklich, meinst du das ernst?
Nee, das kannst du mir nicht erzählen.
Nee, ne? Vom Pferd.
Wie bitte?
Das Wahr- oder Falschspiel.
Alles klar.
Krass.
Schön.
Dann können wir... Ja, können wir es jetzt lustig machen über TV-Pannen von anderen Menschen und du musst dann am Ende nur noch genau, endlich. Dann musst du am Ende nur noch raten, welche dann wirklich passiert ist oder welche nicht.
Okay.
So, ne? Regeln sind klar, dann würde ich sagen,
bin sehr gespannt.
Hier kommt Geschichte Nummer 1.
Leinenpflicht im Studio. Wenn der Hund die Nachrichtensendung crusht. Es gibt ja diesen Typen des News-Anchors, den nichts aus der Ruhe bringen kann. Ilona Linate, Nachrichtensprecherin beim russischsprachigen Sender MIR24, ist definitiv so eine von dieser Sorte. Umso schöner ihr Gesichtsausdruck, als es auf einmal mitten in der Nachrichtensendung neben ihr bellt. Augenbrauen hoch, freeze. Ilona Linate versucht, die Nachrichten noch weiterzulesen, aber etwas Großes Schwarzes sitzt hinter ihrem Tisch und will auf jeden Fall Aufmerksamkeit. Legendär, als der schwarze Labrador auf den Tisch langt und sich mit den Pfoten und der Schnauze über die einzelnen Meldungen hermacht.
Я вообще кошатница. Я кошатница, я люблю кошек.
Wie sich später herausstellt, war der Labrador mit einem Gast für eine andere Sendung ins Studio gekommen und ausgebüxt und hatte sich dann spontan auf Ilona eingeschossen. Die sagt hinterher, eigentlich sei sie ja eher so der Katzentyp. Am Ende veröffentlicht der Sender selbst den Clip und der geht dann steil durch die Decke. Das Video hat in kürzester Zeit 1 Million Aufrufe auf YouTube und über 500.000 Klicks auf Instagram. Tiere gehen halt immer, auch als Breaking News.
Nee, das glaube ich nicht.
Hast du diese Geschichte schon mal gehört?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine ja. Und ja, weißt du warum? Es gibt doch immer noch auf diesen 1. April, wo man dann manchmal auf solche Sachen kommt. Und deswegen weiß ich nicht, ob sowas dann im Zuge dessen drin war. Muss ich mich denn jetzt schon entscheiden? Nee, ne?
Also nein, oder musst du nicht.
Ich höre ja jetzt noch zwei, oder?
Du hörst noch zwei, ich wollte ein bisschen Konversation betreiben, aber wenn du nicht willst,
so,
dann hör die zweite Geschichte.
So war das nicht gemeint.
Hier kommt Geschichte Nummer zwei. Nee, ist in Ordnung.
Okay.
Heftige Niederschläge, wenn die Wettervorhersage selbst feucht wird.
And you can see, instead of having one symbol for Wales,
in 2 Jahren ist großes Jubiläum. Dann feiert die BBC ihren 100. Geburtstag. Ihr Markenkern seit jeher... britisches Understatement, Verlässlichkeit, Pflichterfüllung. Die Briten nennen ihren Rundfunk nicht umsonst Service. Lisa Stanton ist Wettermoderatorin und schon seit vielen Jahren Teil dieses Versprechens. Understatement, verlässlich, pflichtbewusst. Vielleicht ein wenig zu pflichtbewusst. Wer häufiger BBC Breakfast sieht, der kennt auch das Wetter mit Lisa Stanton. Und der weiß, dass sie sonst gesünder aussieht als an diesem Freitag im September vor 2 Jahren. Fitter. An diesem Morgen jedenfalls liegt ihre Gesichtsfarbe irgendwo zwischen dem Meeresblau auf der Wetterkarte und dem Grün aus den Temperaturkästchen. Man hört sie schon schneller atmen und dann passiert's. Gerade noch über Niederschläge berichtet, bricht es nun auch aus ihr selbst heraus. Lisa verschwindet aus dem linken Bildrand und die Geräusche sprechen für sich. 8 Sekunden Stille. Und dann geht's weiter. Reaktionen? Viele BBC-Zuschauer waren sehr mitfühlend und haben sich erstmal nach ihrem Wohlbefinden erkundigt. Das Netz feiert den Clip mit etwas mehr, sagen wir, Schadenfreude. Und dieser Stanton selbst sagt in einem Interview, dass es die mit Abstand feuchteste Vorhersage ihrer Karriere war und dass sie künftig etwas besser auf ihr Bauchgefühl hören wolle.
Wirklich, meinst du das ernst?
Und da haben wir uns eben über Versprecher unterhalten, ja. Also so ein Versprecher ist ja völlig egal, wenn du solche Geschichten hörst.
Aber die, glaube ich, ist tatsächlich, also es ist auf jeden Fall schon mal vorgekommen. Ich glaube sogar im deutschen Fernsehen, ich glaube sogar im ZDF. Mhm. Also da ist jemand schon mal, da ist schon mal eine Frau umgekippt. Und das mit dem, ich wollte, wie sagt man das denn, das jetzt, mit dem Brechen?
Ist doch ein sehr schönes Wort, oder? Ist auch so ein kinderkompatibles Wort.
Oder?
Brechen.
So, ja. Ich meine, dass das wahr ist. Ich glaube, ich habe darüber gelesen. Aber oder war es jemand anders? Ah, ja, okay. Also schwierig. Bislang hört sich beides total echt an.
Also, ich habe auch das Gefühl, dass ich so eine Geschichte auf jeden Fall schon mal gehört habe. Achso, ich weiß übrigens auch nicht, ich weiß nicht mehr als du. Ich kann ja auch nicht sagen, was richtig und was falsch ist. Deswegen bin ich auch keine große Hilfe. Aber ich meine tatsächlich auch schon mal so eine Geschichte gehört zu haben. Aber ob das, ich meine auch in Deutschland.
Es ist, sowas ist schon mal vorgekommen, weil es gibt einfach sehr viele Live-Minuten, sagen wir. Einigen wir uns da. Okay, ich bin gespannt auf die dritte.
Machst du dir Gedanken eigentlich über solche, also ich, vielleicht jetzt nicht diesen Extremfall, aber dass irgendwie, weiß ich nicht, was körperlich passiert oder dass du, weiß ich nicht, wenn du mal verschnupft bist, niesen musst oder husten oder weiß ich, dass du wirklich mal ohnmächtig wirst bei irgendwas, weil dein Kreislauf weggeht oder solche Dinge.
Ich hatte das
Dinge.
Tatsächlich auch mal. Ich musste mal während einer laufenden Sendung rauslaufen. Da war ich Nachrichtensprecherin im Nachtmagazin, weil ich mir einen Magen-Darm-Virus eingefangen habe von meinem Kind.
Nein.
Und das ist, also das war das Schlimmste, was ich je erlebt habe, weil das kann so schnell gehen. Und ich bin wirklich mit rauschenden, ich habe es gerade eben noch geschafft. Und es ist alles wieder. Und da musste tatsächlich die Redakteurin, die eigentlich in der Regie saß, einspringen und Prima Vista meinen Nachrichtenblock vorlesen. Das war nicht schön.
Deswegen, für alle Beteiligten also, wahrscheinlich auch es war sehr aufregend.
Oh Gott, es ist einfach, der Oberhorror ist eingetreten, wirklich. Und du merkst das, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, also bei mir ist so, okay, irgendwas grummelt.
Ja.
Und das hatte ich auch schon mal auf einer Lesung, dass ich auf dem Weg dahin, hat es mich voll zerlegt, komplett zerhackt und ich war nur so, okay Leute, entweder geht's gut, und die haben mir halt einen Eimer dann auf die Bühne gestellt. Ne? Und dann habe ich noch so ein Mittel genommen, das hat dann genau für die Lesung gereicht und danach, ja.
Okay.
Schöne Bilder
sparen
in
an dieser Stelle Details aus, ja, zur Frühstückszeit. Herzlichen Glückwunsch. Yeah. Geschichte Nummer 3.
Breaking Honeymoon. Wenn der Heiratsantrag über den Teleprompter läuft. Die Morning News auf Fox 54. Unten in der Bauchbinde Informationen über syrische Kampfjets, die Ziele im Libanon angegriffen haben. Und Moderatorin Jillian Pavlika bekommt ganz kurzfristig noch eine Eilmeldung rein.
Fox 54 has just learned that a Huntsville news anchor is being proposed on live TV right now.
Gerade noch stehen ihre Kollegen links und rechts neben ihr, schon verlassen sie das Bild. Ein Mann kommt ins Studio, kniet vor ihr nieder und öffnet ein kleines Döschen mit einem Ring. Herrlich der Moment, wo sie auf dem Teleprompter liest und dann merkt, dass da was nicht stimmt. Dass es im Text gerade nicht um irgendwelche Dinge geht, sondern um ihren eigenen Heiratsantrag. Schnell hält sie sich die Mottkarten vors Gesicht und kichert. Im Anschluss dann das Wetter mit 100% Wahrscheinlichkeit für Tränen der Freude. Einige Zuschauer meckerten, TV-Hosts sollten On-Airtime nicht mit Heiratsanträgen verschwenden. Die Mehrzahl habe sich aber für sie und mit ihr gefreut. Cheesy as American TV can be, aber auch irgendwie schön.
Komm, das glaubst du ja wohl selber nicht.
Tja, mein erster Reflex war da irgendwie sowas zu sagen wie, das kann auf gar keinen Fall sein, in der Nachrichtensendung werden doch irgendwelche Syrien-Nachrichten und durchgetickert
werden. Das habe ich auch
gedacht,
an dem Teil, so, oh, jetzt Syrien nachher und dann schön kitsch. Aber wenn nicht, wenn...
Na, jetzt sind die USA, ne?
Wollte ich gerade sagen, wenn nicht da, wo dann?
Ja. Tja, jetzt hast du ein Problem, liebe Linda.
Ja, aber tatsächlich. Also, ich bin irgendwie bei der ersten, bin ich sicher, dass das passiert ist. Das hörte sich auch alles so an. Potamushta, ich kann auch ein bisschen Russisch. Ich glaube, die ist auf jeden Fall echt. So, jetzt lachst du schon, weil du denkst, oh, so.
Nee.
Also, dass jemand schon mal gekotzt hat on air, ja, aber vielleicht nicht. Also dieses, weil es so kitschig ist, weil es, ich glaube, genauso dieses, ach, Syrien ist weit weg, da fliegen die Bomben und wir brauchen jetzt einfach mal ein bisschen Pride and Passion in our
Show. Könnte nicht jemand mal einen Heiratsantrag machen?
Yes, and I love you so much. So I think, Geschichte Nummer 3 ist true.
Das heißt, du glaubst, dass Stefan sich einfach so quasi das Topos sich übergebende Fernsehpersönlichkeit genommen hat, genau, quasi und angepasst. Ja.
Ich finde, dass einfach diese Schnulznummer am Ende, glaube ich, ist noch viel. Das passiert tatsächlich leider in Amerika.
Also, ne, wir wünschen euch alles Glück der Erde. Macht, wirklich? Was ihr wollt aus dieser Beziehung, ja.
Yes.
Aber
Nachrichtensendung
ist.
Ja, oh Gott, würde ich brechen wiederum, wenn man das mit mir machen würde.
Oh, stell dir das mal vor, Tagesschau 8 Uhr, oh kurz vorm Wetter.
Oh Gott, ey.
Und über den Prompter kommt mal schnell so eine Nachricht rein. Ja. Du bist einfach nicht romantisch, nee, das ist das Problem.
Ja,
so.
Jetzt ist es raus. Sorry. So. Sorry for that. Also, ich sage 1 und 3 ist wahr.
Dann hören wir mal, was Stefan dazu sagt.
Die Auflösung. Geschichte 1. Ein Labrador kommt ins Studio und crusht die Nachrichtensendung. Tatsächlich so passiert, die Geschichte stimmt. Geschichte Nummer 3. Heiratsantrag über den Teleprompter. Live im Studio mit Jillian Pavlika.
That a Huntsville news anchor is being proposed on live TV right now.
Tatsächlich so passiert. Geschichte 3 stimmt. Yes. Bliebe noch Geschichte Nummer 2. Die von der BBC-Wettervorhersage und der, man könnte sagen, missglückten Übergabe. Ja, beim BBC-Wetter passieren Pannen. Ja, da machen sie auch total schöne Zusammenschnitte und lachen sich selber über sich kaputt. Aber eine Lisa Stanton, die sich tatsächlich während der Wettervorhersage übergeben hätte, die gibt's nicht. Die Geschichte ist erfunden und damit vom Pferd.
Applaus, Applaus, Applaus. Jubi, Linda,
cool.
Das hast du souveränst gelöst, möchte ich sagen. Und der Erfolg belohnt dich. Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank, das ist schön.
Wie viel nimmst du eigentlich von dem mit, was du da präsentierst, so, wenn du vom Fach...
Wie viel Koks nimmst du eigentlich vor so einem... Also ich kokse nicht, ich habe das noch nie gemacht. Es geht. Also es ist... sagen wir so, seitdem ich Kinder habe, bin ich näher am Wasser gebaut und mich tangieren, das kommt auch manchmal so unverhofft, springt mich das an, dass ich dann den Beitrag zur Meldung sehe und denke so, nee, jetzt muss ich ganz schnell zurück oder weggucken oder mich ablenken, damit ich das nicht mitbekomme, weil sonst fange ich an zu heulen. Komischerweise bin ich aber dann doch so konzentriert für diese Viertelstunde oder für wann auch immer ich Nachrichten habe, dass ich mich im Vorwege entweder echauffiere, aufrege oder traurig bin und mich dann das dann quasi ausgepowert habe und dann wieder neutral in die Sendung gehen kann. Aber das, ja, ich bin dann am Ende ja auch nur ein Mensch, der das vorliest und klar, habe ich auch Gefühle und klappt mal besser, mal nicht. Und dann versuche ich mich abzulenken, wenn ich merke, oh, das tangiert mich jetzt. Und man konzentriert sich ja auch nur, bei Nachrichten ist es ja so, das lebt ja davon, dass du dich halt auch immer nur auf die negativen Meldungen stürzt. Du hast ja selten eine Nachrichtensendung, wo du 4 Positivmeldungen am Stück verliest. So. Und das zermürbt dich. Und wenn du es nicht jeden Tag hast, dann geht es. Dann schalte ich mich bewusst aus der Nachrichtenwelt.
Bist du immer damit einverstanden, was es in die Sendung schafft thematisch und was nicht? Oder denkst du ab und zu mal so, ach ja, Firma Corona, wirklich, hätte da man nicht vielleicht noch was anderes?
Ja, ich kann ja, also dadurch, dass ich das ja selber so lange gemacht habe beim Hörfunk, weiß ich natürlich auch um diese Weiterdrehen und hätte das im Zweifel vermutlich genauso gemacht. So. Ich bin nur manchmal nicht sicher bei so Anschlägen. Ich will jetzt keine Länder nennen, weil man dann sagt, so ja, aber ist doch auch wichtig und so. Muss dann auch jeder Anschlag rein oder die Waldbrände in Kalifornien, die jetzt seit August uns begleiten, kann man dann nicht stattdessen, auch wenn das natürlich tragisch ist und natürlich bei einer Dimension, wenn wieder 100.000 Menschen ihre Häuser verlassen müssen, das meine ich halt, es ist dann, wird dann einfach schwierig. Kannst du das weglassen und stattdessen irgendwie sagen, immer mehr Menschen in Deutschland sind glücklicher mit ihrem Leben, weil so, ne? Also keine Ahnung. Ja, ja. Das wird halt schwierig und so, ich habe halt auch noch in dieser alten Schule gelernt, dass man halt erstmal guckt so nach Priorität und dann schaffen es halt eher dann solche, die eher die Negativnachrichten in die Sendung. So, und ich glaube, die Süddeutsche hat vor ein paar Jahren mal irgendwie so die guten Nachrichten, weiß ich nicht, ob so eine Zeit lang gemacht und es kam überhaupt nicht gut an. Also, aber es ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Also vielleicht würde man es jetzt machen, wäre es anders, gerade in Corona-Zeiten, wo man dann nicht mehr das Gefühl hat, okay, wir drehen uns irgendwie jetzt seit März immer im gleichen Kreis. Und natürlich ist es wichtig, natürlich müssen wir darüber berichten, dass die Fallzahlen wieder gestiegen sind, dass es wahrscheinlich weitere Einschränkungen gibt und. Man merkt es ja selber, ich weiß ja, ob du es auch so empfindest, man selber hat das Gefühl, ich kann es nicht mehr hören, dass das endlich vorbeigeht. So.
Ich frage mich dann nur immer, ist das jetzt ja so, dass das Medienschaffen ein Problem, weil wir uns natürlich mit diesen Geschichten auch noch intensiver auseinandersetzen und Leute, die vielleicht dann jeden Abend oder alle zwei Abende mal die Tagesschau gucken wollen, halt genau das halt auch mitbekommen, weil sie es vielleicht sonst nicht so richtig mitbekommen haben, weil sie andere Dinge im Leben haben, Beruf, Kinder.
Genau. So, ja.
Wie erklärst du eigentlich den Erfolg dieses Formats Tagesschau, dass das bis heute so wahnsinnig viele Menschen anzieht?
Ich glaube einfach, dass das also aus einer Gewohnheit, weil das ja, also an dem Konzept hat sich ja grundlegend nichts geändert und vielleicht ist das ganz schlau, weil man einfach weiß, was man bekommt um 20 Uhr. So, da gibt es keine großen Überraschungen, sondern es gibt halt das schlichte Vorlesen von Meldungen und die sind inzwischen auch so geschrieben, dass man sie versteht und dass man nicht nur das Gefühl hat, man liest jetzt irgendwie eine Verfassung aus irgendwo liegen geblieben im Bundestag, sondern dass man es jetzt doch eher versteht. Und ich glaube, das ist wie so ein Ritual vielleicht auch für viele. So. Das ist das. Und auch dieses
Gewohnheit
und natürlich auch verlässlich. Also, dass es ja immer noch ein Qualitätsprodukt ist, dass man einfach weiß, so, auch wenn es natürlich jetzt immer mehr Menschen gibt, die das hinterfragen und sagen, so, wir denken uns das alles aus, dass es doch glücklicherweise eine große Mehrheit gibt, die einfach sagt, nee, wir vertrauen diesem Medium, weil es eine neutrale Berichterstattung ist. Aber halt über Jahrzehnte hinweg. So.
Gewohnheit hat Helmut Thoma mal gesagt, ne, hier RTL-Gründer. Die Leute schalten nur aus Gewohnheit ein, man könnte die Meldungen auch auf Latein vorlesen, es würde keinem auffallen.
Mache ich das vielleicht mal gucken.
Okay, ich wäre dabei.
Auf der anderen Seite, wir hatten ja zum Anfang der Pandemie, da gab es dann die Zuschauerquote. Und wir hatten teilweise über 14 Millionen Zuschauer, wo ich dann auch immer denke, bitte sagt mir das nicht am Abend, sondern erzählt es mir erst am nächsten Tag, weil das ist dann auch eine Dimension, die lässt mich erstarren, weil es so viel ist. Ich glaube, eine Mischung aus allem, was wir heute hier da eben gesagt haben, ist der Grund des Erfolgs.
Und natürlich Menschen wie du, weil du bist eins der Gesichter und der Stimmen dieses Mediums. Und ich glaube, das hat durchaus auch eine Relevanz.
Ja, hoffe ich doch.
Danke für das offene und durchaus unterhaltsame Gespräch. Aber wir haben ja gelernt, Humor, das steckt in deinem kulturellen Beutelchen, was du mitgegeben bekommen hast.
Genau, meinem kleinen Kulturbeutel. Ich habe zu danken. Das ist ein sehr schönes Format und ich habe mich echt sehr gefreut. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Dito, schönen Sonntag. Tschüss.
Dir auch. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Jeden Sonntag ab 9 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.